Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Mit diesem Wort zur neuen Woche grüße ich Sie alle ganz herzlich. Wir verdanken Gott alles. Unter diesem großen Horizont leben und feiern wir heute diesen Gottesdienst. Herzlich willkommen den Altenheimbewohnern, die durch die Übertragungsanlage mit uns verbunden sind, und den Hörerinnen und Hörern, die im Anschluss an den Gottesdienst, diesen Gottesdienst, über die Homepage unserer Gemeinde mitfeiern. Lasst uns nun das erste Lied singen, 664. Lasst uns beten. Schon immer suchen wir nach dir, Gott. Ob wir es wissen oder nicht, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, unruhig sind wir, wissen nicht, wohin mit uns und unserem Leben so oft. Aber du, Gott, du holst uns heim. So bitten wir gemeinsam. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist meine Freude, was ich nicht so Gott halte, und meine Zuversicht setzt auf Gott hin, als ich gewinnt mir Das ist meine Freude, was ich nicht so Gott halte, und meine Unser Gott, hast uns alle Gaben verliehen. Du brauchst uns und rufst uns in deinen Dienst, auch dann, wenn wir unsere Begabung gering einschätzen. So bitten wir dich, gib, dass wir unsere eigenen Bedenken nicht ernster nehmen als deinen Ruf. Erhöre uns um deiner Liebe willen. Dir sei Ehre in Ewigkeit.
Die Epistel steht im ersten Brief des Paulus und ist an die Gemeinde in Korinth im ersten Kapitel. Die Epistellesung wird auch der Predigttext sein. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Das Evangelium steht bei Lukas im 5. Kapitel. Es begab sich, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesu zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ehre sei dir, Herr.
Das nächste Lied, Nummer 313, nimmt das Evangelium auf. Jesus, der zu den Fischern lief. Und in den weiteren Strophen spricht das Lied darüber, was eigentlich passiert, wenn Jesus vorbeikommt. Auch heute, wenn Jesus heute vorbeikommt. Das ist ein Lied, wir nennen dieses Lied ein Erzähllied. Also Sie kennen das vielleicht so von einem Bänkellied. Da steht jemand und dreht zum Beispiel eine Drehorgel und erzählt irgendeine Geschichte. Also es wird eine Geschichte erzählt und der Anfang ist auch genau so, so wie man eben eine Geschichte erzählt. Da wird erstmal gesagt, liebe Kinder, hört einmal zu. Jesus, der zu den Fischern lief und Simon und Andreas rief. Also es wird eine Spannung aufgebaut. Und man fragt sich, ja, was passiert? Und jetzt passiert auch wirklich was. Sich doch ein Herz zu fassen, die Netze zu verlassen. Und jetzt kommt ein kleiner Moment, da wird über das nachgedacht, was da passiert in der Geschichte. Also sozusagen ein reflektierendes Moment. Vielleicht kommt er auch heut vorbei, ruft dich und dich zwei oder drei. Und dann der Schluss. Doch alles aufzugeben. Das klingt wie ein Entschluss, den man fasst. Und dann, was passiert am Schluss? Der Höhepunkt. Und treu ihm nachzuleben. Also es ist eine ganze Menge los in diesem kleinen Lied. Ich denke aber, wir können das ganz spontan zusammen singen. Wir singen die erste Strophe zweimal. Wenn Sie möchten, können Sie einmal zuhören und erst beim zweiten Mal mitmachen. Oder es eben zweimal probieren. Jesus, der zu den Fischern lief.
Jesus, der zu den Fischern lief und Simon und Andreas rief, sich doch ein Herz zu fassen, die Netze zu verlassen. Vielleicht kommt er heut vorbei, ruft dich und ich zwei oder drei, doch alles aufzugeben und treu ihm nachzuleben.
Ja, und jetzt singen wir das nochmal und anschließend die beiden anderen Strophen ebenfalls. Moment, jetzt geht's los.
Jesus, der zu den Fischern lief und Simon und Andreas rief, sich doch ein Herz zu fassen, die Netze zu verlassen. Vielleicht kommt ihr auch heute vorbei, ruft dich und dich zwei oder drei, doch alles aufzugeben und treu ihm nachzuleben. Jesus, der durch die Straßen kam, dem Anfangszoll zur Seite nahm und bei ihm wohnen wollte, dass er sich freuen sollte. Vielleicht kommt er auch heut vorbei, frag ich und ich zwei oder drei. Wollt ihr mir euer Leben und was ihr will? Der durch die Welt geht und die Zeit ruft nicht, wie man beim Jahrmarkt schreit. Es spricht das Herz am Ort und sammelt seine Leute und blieben wir auch immer stehen. Zu wem denn sollten wir sonst gehen? Er will uns alles geben, die Wahrheit und
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, eigentlich jedes Mal, wenn ich mich hier oben hinstelle, frage ich mich, was machst du hier eigentlich? Kletterst hier auf die Kanzel rauf, großer schwarzer Mantel an, kleines weißes Bäffchen davor. Ihr erwartet vielleicht jetzt irgendetwas Erfreuliches, Aufbauendes, Mutmachendes, Hoffnungsvolles, Kritisches. Und dann werden diese alten Texte gelesen. 2000 Jahre alt sind diese Geschichten in diesem Buch oder noch älter. Ja, und dann wird erklärt, also wenn ihr das recht verstehen wollt, damals in der babylonischen Gefangenschaft oder noch länger bei den 3000 Jahre her oder bei Jesus, bei den Fischern oder in der Hafenstadt von Korinth, aus dem der Predigtext kommt, erklären, erklären, erklären. Was machen wir hier eigentlich? Wir schaffen Distanz, Abstand. Dieser schwarze Mantel hier, mein Talar, erzählt, hier steht jetzt nicht der Privatmann Eberhard Helling, der seine Meinung kundtut, sondern ich habe einen Auftrag von der Kirche. Deswegen haben wir alle den gleichen Mantel an. Alle, die diesen Auftrag haben, haben von der Kirche den Auftrag, etwas zu sagen. Nicht ihre Privatmeinung zählt. Nicht das, was sie politisch richtig oder falsch finden, zählt. Sondern das, wozu sie beauftragt sind. Und daran müssen wir auch gemessen werden. Deswegen diese uralten Texte. Die sind nämlich nicht aus dieser Zeit. Die sind überhaupt nicht. Das ist der Anspruch. Die sind nicht Texte aus dieser Welt. Da herrscht eine andere Logik. Welche? Das erzählt uns der Apostel Paulus in seinem ersten Korintherbrief. Ich lese uns den Text noch einmal in einer neuen Übersetzung. Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als Dummheit. Aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Denn schon in der Heiligen Schrift, also im ersten Alten Testament, steht: Ich will die Weisheit der Weisen auslöschen und von der Klugheit der Klugen nichts übrig lassen. Wo sind jetzt die Weisen, wo die Schriftgelehrten, wo die wortgewaltigen Redner unserer Zeit? Hat Gott nicht die Weisheit dieser Welt als Dummheit entlarvt? Die Weisheit Gottes zeigt sich in dieser Welt. Aber die Welt hat ihn mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat Gott beschlossen, durch eine scheinbar unsinnige Botschaft alle Glaubenden zu retten. Die Juden wollen Zeichen sehen, die Griechen streben nach Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus, den Gekreuzigten. Das erregt bei den Juden Anstoß. Und für die anderen Völker ist es reine Dummheit. Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das verkündigen wir allen, die berufen sind, Juden und Griechen. Denn was an Gott als dumm erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Keine Show hier. Das, was wir zu bieten haben, ist keine Überredungskunst, keine Reklame, nach der sie dann hinterher alle ihr Portemonnaie zücken und sagen, so, das muss ich unbedingt haben. Wenn es darauf hinausläuft, haben wir den Auftrag nicht erfüllt. Es geht nur um das eine, sagt Paulus. Die Predigt des Gekreuzigten. Na klar, werden wir gefragt. Könnt ihr euch in der Kirche nicht mal was anderes einfallen lassen? Ist das wirklich alles, was ihr zu bieten habt? Mehr nicht? Nein. Mehr, Besseres haben wir nicht. Wir sind an die Form, an das Wie gebunden. Und wir erleben in dieser Form einen Freiraum. Die Form heißt Predigt. Die Predigt geschieht hier, geschieht am Bett, wo Kindern die Geschichten erzählt werden. Die Predigt geschieht im Gespräch, wo Freunde sich austauschen über das, was sie verstanden haben im Glauben. Die Predigt lässt nämlich, und das ist ihre Stärke, Freiraum. Ich kann Ihnen noch so viel erzählen von hier mit schwarzem Mantel. Am Ende entscheiden Sie selbst, ob das Ihr Ding wird. Ich kann Sie zu nichts zwingen. Das ist der Freiraum, den die Predigt bietet. Ich habe nur das, was ich sage, so wie jetzt gerade. Mehr anderes habe ich doch nicht. Und am Ende sagen Sie, sagt ihr, nicht mit mir, oder, ja doch, das will ich in meinem Leben aufnehmen. Das nennen wir Gottes Geist, der die Menschen erreicht. keine Überredung, keine Übertölpelung, sondern wenn die Menschen dazu kommen, Ja zu sagen, ja, das ist mein Ding. Jesus Christus, dem will ich nachleben. Dann ist das Gottes Energie, Gottes Kraft, die uns erreicht hat. Keine eigene Überlegung. Die Form ist gebunden, ist vorgegeben. Und der Inhalt, das was wir hier sagen, nichts anderes als, so sagt es Paulus, Christus den Gekreuzigten. Ja, Gott hat es sich gefallen lassen, abgelehnt zu werden. Das erzählt diese Geschichte von dem Messias. Er war doch die, so wird gesagt, der Christus, der, auf den alle gewartet haben. Jesus war der, der Gott in Menschengestalt zu uns gebracht hat. Und was passiert am Ende mit ihm? Sein Reich ist nicht von dieser Welt. So hat er in seiner Verhandlung vor Pontius Pilatus gesagt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich jetzt nicht ausgeliefert würde. Aber das ist nicht der Stil des Hauses hier. Und immer dann, wenn das der Stil der Kirche geworden ist, haben sie den Herrn verleugnet. Dabei hätten wir so gerne Klarheit, Eindeutigkeit. Paulus nennt das, die Juden wollen Klarheit. Die Juden wollen Stärke. Der Messias, der soll befreien, sichtbar, von allen Unterdrückern. Und was macht der Messias? Er unterliegt den Unterdrückern. Wie soll das, bitteschön, der Messias sein? Und die Griechen, die klugen Köpfe, die auf Intellekt stehen, die wollen Weisheit, Brillanz, die wollen überzeugt werden, die wollen, dass da Futter ist. Wie soll, bitteschön, in einem, der am Ende gescheitert ist, intellektuelle Brillanz liegen? Wie soll Brillanz bei einem sein, der sich hinterher mit Fischern und mit Berufsbetrügern abgibt, mit diesen Zöllnern? Das war klar, dass bei dem nicht viel zu holen ist. Sein Tun, das Tun Jesu, so unklar wie die Zuneigung, die er gebracht hat und die er gelebt hat. Oder um es mit dem großen Wort zu sagen, so unklar wie die Liebe. Die Liebe sagt, ich will bei dir sein. Darin ist sie klar. Aber doch nicht bei allen. Doch nicht bei denen. Jesus war nicht brillant. Der hatte gute Geschichten, ja, aber gute Geschichten haben andere auch. Die Geschichten, die Jesus erzählt hat, stammen samt und sonders aus seinem jüdischen Zusammenhang. Da war nichts Besonderes dran. Das haben uns die vielen jüdischen Freunde nahegebracht, wie eng verwoben Jesus mit seinem Volk und mit der Tradition seines Volkes ist und gewesen ist. Aber musste er dann wirklich so enden? Ist doch irgendwie schief. Das Schiefe bei Jesus ist, er hat sich gegen die Demonstration entschieden. Er hat sich dagegen entschieden, auf die Karten zu setzen, auf die alle anderen setzen. Seine Weisheit, die Weisheit des Messias, des Gekreuzigten, ist keine bestechende Analyse dieser Welt, sondern seine Weisheit finden wir am Kreuz. Und sagen, wenn du da hinschaust, siehst du, wozu die Menschen in der Lage sind. Das ist alles. Mehr nicht. Weniger nicht. Denn diese Weisheit, einmal durchdekliniert, stellt vieles, um nicht zu sagen, alles in Frage, was an großer Weisheit daherkommt. Das ist seine Weisheit. Und die, so behauptet der Apostel Paulus, wird sich am Ende als klüger erweisen, als lebensnäher, als echter, wie alle andere Weisheit sonst. Und die Kraft, die in diesem Kreuz liegt, das ist die Kraft der Nähe. Das ist die Kraft derer, die nicht weglaufen. Das ist die Kraft derer, die aushalten. Sogar den Tod. Und der Glaube an diese Kraft, der Glaube daran, dass im Kreuz der Messias Gottes zu finden ist. Dieser Glaube lässt leben. Das ist seine Kraft. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater,
Herzlichen Dank für die Kollekte vom letzten Sonntag. Sie betrug hier in der Kirche für die Notfallseelsorge und Leben mit Brustkrebs 200,30 €. Und für diakonische Aufgaben 100,15 €. Wir sammeln ja einmal ein am Ausgang und dann wird die Kollekte gedrittelt. 2 Drittel gehen an den Hauptzweck, der normalerweise im Gottesdienst eingesammelt wird, und 1 Drittel an die Ausgangskollekte. Die Kollekte diesen Sonntags ist bestimmt für 2 gemeindliche Zwecke. 2 Drittel gehen an die Jugendarbeit unserer Gemeinde. An diesem Wochenende findet wieder das Sommercamp des CVJM Lübbecke in Alswede statt. Viele Dinge waren hoffnungsvoll geplant, so das traditionelle große Kinderzeltlager. Wegen der Pandemie kann diese beliebte Aktion und auch vieles andere aber nicht in der gewünschten Form stattfinden. Der Planungsaufwand und die Ferienspiele sind groß. Aufgrund der eingeschränkten Teilnehmerzahlen lassen sich Ausflüge und Veranstaltungen nicht zu tragbaren Teilnehmerbeiträgen kalkulieren. Daher ist besonders in diesem Sommer der CVJM auf Zuschüsse und Spenden angewiesen, damit das Ferienprogramm für alle bezahlbar bleibt. Der CVJM bedankt sich für Ihre Unterstützung und wünscht Ihnen einen gesunden Sommer. Das letzte Drittel geht auch wichtig, an diakonische Aufgaben unserer eigenen Gemeinde. Gott segne Geber und Gaben.
Wie unser Kantor zu Anfang gesagt hat, im Anschluss an den Gottesdienst laden wir herzlich ein zum Singen auf dem Kirchplatz, und der Kirchcafé wird dann auch schon bereit sein. Ganz herzlich einladen möchte ich zu den Veranstaltungen des Orgelsommers. Heute fängt er sozusagen praktisch richtig an einer Orgel, und zwar in Preußisch-Dhron um 18 Uhr. Der wunderbare Organist und Lehrer an der Kirchenmusikhochschule in Herford, Organist und Kantor aus Bünde, Hans-Martin Kiefer, wird dort sein, und Orgelmusik aus 4 Jahrhunderten. Präsentieren, unter anderem auch eigene. Zum Gedenken an unseren Verstorbenen bitte ich Sie aufzustehen. Zur letzten Ruhe geleitet wurde Herr Werner Stank, Kirchplatz 3, im Alter von 82 Jahren. Lasst uns Fürbitte halten, und ich bitte euch, auf die einzelnen Bitten zu antworten mit dem Ruf: Herr, erbarme dich. Gott, du ewiges Wort, Fleisch geworden in Christus, wirksam durch deinen Geist, wir bitten dich, mach glaubwürdig, was in deinem Namen unter uns geschieht. Wir rufen zu dir, Herr, hilf, dass alle, die dein Wort berührt, getröstet werden. Dass alle, die dein Wort verkünden, nicht Steine bieten, sondern nährendes Brot. Dass alle, die dein Wort bewegt, anderen etwas zu geben vermögen. Wir rufen zu dir. Wir bitten, dass die, die dich hören, sich leiten lassen von deiner Liebe. Dass die, die dir vertrauen, Hoffnung verbreiten. Dass die, die dir folgen, als glaubwürdig erlebt werden. Wir rufen zu dir. Gott, so viele sind da, die Hilfe suchen, die Trost brauchen, die Freude und Brot und Hoffnung nötig haben. Gib ihnen, was ihnen hilft, aus den Herzen und Händen derer, die deine Botinnen und Boten sind. Überwinde die Angst in der Welt. Gib Licht in das einsame Sterben. Für unseren Verstorbenen bitten wir, nimm ihn auf bei dir. Tröste alle Trauernden. Tröste die Angehörigen. Schaff seliges Leben, heute und auf ewig. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.